Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Sören Brinkmann Ihnen einen guten Abend. Ausgelassene Freude auf der einen Seite und auf der anderen Seite Schrecken und Sorgen. Beides sind Facetten dieses Tages an diesem Rosenmontag, über die es zu berichten gilt. Um die großen Umzüge in den Karnevalshochburgen am Rhein geht es später in dieser Sendung. Gleich zu Beginn beschäftigt uns eine Tat in der nordhessischen Kleinstadt Volkmarsen. Beim dortigen Rosenmontagsumzug ist ein Autofahrer in die Menge gefahren. Rund 30 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Daneben weitere Themen eines ereignisreichen Tages. Die FDP scheitert in Hamburg doch an der 5%-Hürde. In Italien steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle und Ex-Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist im Vergewaltigungsprozess schuldig gesprochen worden. Am Abend hat sich der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier geäußert zum Vorfall in Volkmarsen und gewarnt, Spekulationen helfen jetzt nicht. Daran wollen und müssen wir uns halten, also berichten wir über die Erkenntnisse, die gesichert sind bisher. Unser Landeskorrespondent in Hessen, Ludger Fittgau, fasst zusammen.
Es ist kurz vor 15 Uhr, als ein 29 Jahre alter Mann aus Volkmarsen wohl absichtlich in seinem Heimatort während des Rosenmontagszugs in eine Menschenmenge fährt. Zeugen schildern später im ZDF und im Hessischen Rundfunk, wie sie diesen Moment erlebt haben.
Der ist mit Vollgas in die Menschenmenge reingefahren. Ich hatte das Gefühl, er gibt immer mehr Gas und die Leute sind umgeflogen wie Papier halt. Ein paar Sekunden Totenstille. Und dann haben alle geschrien. Da stand eine ganz klare Absicht hinter. Das konnte man sehen halt.
Da kam ein Auto von oben runter durch die Straße in voller Geschwindigkeit, wo der Festzug war. Und direkt in die Menge reingefahren mit voller Geschwindigkeit. Da sind viele am Bürgersteig dagelegen, Kinder. Die Mütter haben geschrien und die Kinder lagen da. Das war furchtbar.
30 Menschen sind verletzt, rund 10 Kinder sollen betroffen sein. Es gibt einige Schwer- und Schwerstverletzte. Sie werden in den umliegenden Krankenhäusern Nordhessens versorgt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt gemeinsam mit der hessischen Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Beschuldigte wird noch vor Ort festgenommen, er ist selbst verletzt. Er soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sobald dies sein Gesundheitszustand zulässt. Über die Motive des Täters weiß man noch nichts. Er soll Polizei bekannt sein, wegen Nötigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung aufgefallen sein. Ein Nachbar berichtet, er habe oft zu viel getrunken. Volkmarsen, der Ort, aus dem er stammt und wo er nun auch seine Opfer fand, ist eine Kleinstadt im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg. Der Ort liegt rund 30 Kilometer nordwestlich von Kassel. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich bestürzt. Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier äußert sich umgehend zur Tat.
Natürlich ist jetzt mal das allererste, dass wir an die Verletzten und ihre Angehörigen denken. Und ich hoffe inständig, dass sie wieder vollständig genesen. Und das ist für mich jetzt erstmal das Wichtigste. Das Zweite ist, Sie haben selbst gesagt, 5 Tage nach Hanau, muss man nicht drum herumreden. Im Hinterkopf haben alle, um Gottes Willen, was ist das schon wieder? Trotzdem rate ich dazu, dass wir besonnen bleiben. Es hilft niemandem, wenn wir jetzt wild durcheinander spekulieren. Das ist jetzt Sache der Ermittler.
Für Betroffene wird im Rathaus von Volkmarsen ein Informationszentrum eingerichtet. Viele Besucherinnen und Besucher des Rosenmontagszuges versuchen, Informationen über Familienmitglieder und Freunde zu bekommen, die sie nicht sofort nach der Bluttat fanden.
Meine Schwester war vorne bei dem Umzug mit bei. Ich würde nur gerne wissen, ob es ihr halt gut geht. Mein Klassenkamerade wurde angefahren. Er hat eine Verletzung am Fuß und eine Gehirnerschütterung. Und ich bin einfach glücklich, dass nicht noch mehr passiert ist, weil es macht einem halt schon Angst, ne? Man kommt hier, um glücklich zu feiern und dann passiert halt sowas.
Vorsorglich wurden bereits am Nachmittag alle Rosenmontagszüge in Hessen vorzeitig beendet. Am Karnevalsdienstag soll allerdings wie geplant ein großer Umzug in Frankfurt am Main stattfinden, unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.
Über die Autoattacke heute Nachmittag in Nordhessen. Informationen von Ludger Fittgau. 5%. Das ist in Deutschland in aller Regel die entscheidende Marke für eine Partei, damit sie in ein Parlament einziehen kann. Genau 5%. Daran gibt's nichts zu rütteln, auch wenn es mal knapp wird. Vor wenigen Monaten bei der Landtagswahl in Thüringen, da hatte die FDP diese entscheidende Marke mit gerade mal 73 Stimmen übersprungen. Jetzt sind es offenbar ähnlich wenige Stimmen, die bis zur 5%-Hürde fehlen bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die FDP auf 4,9% und verpasst also den Einzug ins Landesparlament. Aus Hamburg, Axel Schröder.
Schon am Wahlabend musste die Hamburger FDP darum bangen, wieder in die Bürgerschaft einziehen zu können. Und auch am Tag danach ging das Warten weiter. Anna von Treuenfels-Frohwein, die liberale Spitzenkandidatin im Hamburger Wahlkampf, machte sich auf den Weg nach Berlin zur Sitzung des Parteivorstands. Nach den Beratungen der FDP-Spitze über das knappe Wahlergebnis von 5,0% war von Treuenfels-Frohwein noch vorsichtig optimistisch.
Wir hoffen, dass das jetzt auch so bleibt und dass die letzten Auszählungen, von denen wir Sie hier wahrscheinlich auch alle wissen, diese Vertauschungen da, dass wir möglicherweise doch noch eine Chance haben, in Hamburg die Kraft der Mitte zu vertreten. Vielen Dank.
Hintergrund der erneuten Auszählung: Ein Wahllokal in Hamburg-Langenhorn hatte einen Stimmenanteil für die FDP von über 20%, für die Grünen von nur 5,1% an die Landeswahlleitung gemeldet. Die extreme Abweichung werde überprüft, etwaige Fehler würden behoben, so Landeswahlleiter Oliver Rudolph. Erst gegen Abend war klar, die FDP hat den Wiedereinzug in die Bürgerschaft mit 4,9% der Stimmen knapp verfehlt. Anna von Treuenfels-Frohwein könnte trotzdem ins Landesparlament einziehen. Sie holte ein Direktmandat in Hamburg-Blankenese. Für das Ausscheiden der FDP macht sie dem NDR gegenüber vor allem zwei Faktoren verantwortlich. Zum einen die mediale Aufmerksamkeit für Bürgermeister Peter Tschentscher und seine Herausforderin, die grüne Katharina Fegebank.
Das erste war dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Bürgermeisterkandidaten, sie oder er oder sie. Das war schwierig für uns, kleinere Parteien da überhaupt durchzukommen mit Themen. Und dann kam Thüringen.
Nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD war der Wahlendspurt der Liberalen in Hamburg vor allem von diesem Thema geprägt. Während die FDP ihr Scheitern an der 5%-Hürde erst noch verdauen muss, macht Agnes Tjax von den Grünen schon klar, dass seine Partei nach den Stimmengewinnen auch mehr Senatorenposten besetzen möchte.
Wir haben unseren Stimmenanteil praktisch verdoppelt, in absoluten Stimmen sogar deutlich mehr als verdoppelt. Und die Sozialdemokratie, der man auch für diesen Wahlerfolg gratulieren muss, sind natürlich aber faktisch trotzdem ein bisschen runtergegangen. Und insofern geht es schon darum, ein Bündnis zu entwickeln, wo sich auch diese Themen widerspiegeln. Und das wird natürlich auch unser Anspruch sein müssen.
Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher wollte sich nach der Wahl nicht dazu äußern, welche Behörden in Zukunft von den Grünen geleitet werden könnten.
Die Frage, wie ein Koalitionsvertrag personell und mit Ressortverteilung umgesetzt wird, die stellt sich meistens ganz am Schluss.
SPD und Grüne haben vor und noch deutlicher nach der Wahl betont, dass sie das Stimmenergebnis als Bestätigung des rot-grün geführten Senats sehen. Trotzdem hat Bürgermeister Peter Tschentscher angekündigt, auch mit der CDU Gespräche zu führen. Auch Rot-Schwarz hätte eine Mehrheit in der Bürgerschaft. CDU-Landeschef Roland Heinze war heute nach Berlin aufgebrochen, um dort mit der Bundesspitze seiner Partei das Ergebnis zu besprechen. Er zeigt sich offen für Gespräche mit der SPD.
Wenn jetzt der Bürgermeister meint, er muss deswegen mit uns sprechen, um die Grünen auch zu ärgern, dann ist das seine Entscheidung. Wir werden der SPD sprechen, wenn wir gefragt werden.
Allzu große Hoffnungen auf einen rot-schwarzen Senat macht sich Heinze aber nicht. Immerhin haben SPD und Grüne schon klar gemacht, erste Wahl für die beiden Parteien ist eine Fortsetzung ihrer Koalition.
Es ist 23.18 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Der Wahlkampf um den Parteivorsitz bei der CDU sollte eigentlich zum Marathonlauf werden, jedenfalls nach den Planungen der bisherigen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ende des Jahres, auf dem regulären Parteitag im Dezember, sollte über ihre Nachfolge entschieden werden. Diese Planungen sind seit heute passé. Jetzt wird es eher ein Sprint bis zum Sonderparteitag in genau 2 Monaten. Und es sieht so aus, als ob es für die Bewerber jetzt gar nicht schnell genug gehen kann, um sich in eine gute Startposition zu bringen. Friedrich Merz hat für morgen Vormittag zu einer Pressekonferenz eingeladen, auf der er aller Voraussicht nach seine Kandidatur bekannt geben wird. Über die heutigen Entscheidungen in der CDU berichtet Stefan Detjen.
Von vorne führen wollte Annegret Kramp-Karrenbauer den Prozess zur Neuformierung der CDU-Spitze. Zum Sommer, so hatte sie es vor 2 Wochen erklärt, solle zunächst die Kanzlerkandidatur geklärt werden. Dann, auf dem regulären Parteitag im Dezember, wollte sie den Vorsitz übergeben. Nichts davon, das ist nach der Präsidiumssitzung heute klar, wird so kommen.
Augenscheinlich ist diese Situation aber eine so belastende geworden für die Partei, dass ich der Auffassung bin, dass wir diese Klärung früher herbeiführen müssen.
Es folgt noch ein Nachsatz, mit dem Kramp-Karrenbauer die Verantwortung für das Hin und Her in den Verfahrensfragen von sich und dem Präsidium zuweisen will. Sie selbst habe sich ursprünglich für eine schnelle Klärung ausgesprochen, sei dann aber überstimmt worden.
Das habe ich vor 2 Wochen dem Präsidium auch vorgeschlagen, dass wir eine Entscheidung vor der Sommerpause treffen. Das Präsidium hat mich damals gebeten, diesen Zeitplan noch nicht festzulegen, sondern erst die entsprechenden Gespräche mit allen Beteiligten auch zu führen und dann dem Präsidium und dem Bundesvorstand heute einen Verfahrensvorschlag zu unterbreiten.
Aber auch die Erwartungen, die viele in der Parteiführung an die Gespräche der Vorsitzenden mit den potenziellen Bewerbern knüpften, kann Kramp-Karrenbauer nicht einlösen. Nach wie vor ist unklar, ob Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn ihre Hüte tatsächlich in den Ring werfen. Nur Ex-Umweltminister Norbert Röttgen hatte letzte Woche seine Kandidatur förmlich erklärt und damit die letzten Hoffnungen durchkreuzt, eine friedliche Einigung der Aspiranten untereinander vermitteln zu können. Die Teamlösung ist vom Tisch, es bleibt die Hoffnung, dass sich die Unterlegenen nach dem Sonderparteitag am 25. April dieses Mal tatsächlich unterordnen.
Die erklärten und potenziellen Bewerber, mit denen ich gesprochen habe, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, haben in dem persönlichen Gespräch mit mir, und ich bin auch berechtigt, das hier genauso zu sagen, ganz klar erklärt, dass sie jegliches Ergebnis des Parteitages, egal wie es ausfällt, respektieren werden und dass sie sich sichtbar in die weitere Arbeit der CDU einbringen werden. Erkennbar und sichtbar einbringen werden.
Erkennbar und sichtbar einbringen, dieses Versprechen, das sie von Merz, Spahn und Laschet erhielt, wiederholt Kramp-Karrenbauer noch einmal und unterstreicht damit, woran es nach ihrer Wahl im Dezember 2018 gemangelt habe. Die Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt habe sie in eine schwierige Lage gebracht, sagt sie, ohne den Namen Angela Merkel zu nennen und damit die Kanzlerin in den Kreis der Verantwortlichen einzubeziehen. Es bleibt die Hoffnung, dass mit der Wahl des neuen Vorsitzenden auch die K-Frage zumindest für die CDU beantwortet wird.
Diese Wahl in 8 Wochen ist mehr als nur die Wahl eines Bundesvorsitzenden oder einer Bundesvorsitzenden, sondern sie ist ein ganz klares Präjudiz auch für den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin.
Kramp-Karrenbauer nennt die zu besetzenden Funktionen geschlechtergerecht, ohne dass nach wie vor eine Frau in dem Rennen erkennbar wäre. In dieser Woche, so habe es das Präsidium erklärt, sollten sich nun alle Kandidaten erklären. Mehr als ein Appell kann das nicht sein. Die Parteiführung überlässt es den Bewerbern, ihre Kampagnen selbst zu gestalten. Von der Bundespartei organisierte Regionalkonferenzen soll es dieses Mal jedenfalls nicht mehr geben. Schon aber haben einzelne Landesverbände angekündigt, den Kandidaten eine Bühne bieten zu wollen.
Der Beitrag aus Berlin von Stefan Detjen. Also in 8 Wochen am 25. April will die CDU auf einem Sonderparteitag ihren neuen Vorsitzenden bestimmen. Und warum es Annegret Kramp-Karrenbauer bisher so schwer gefallen ist, den Prozess um ihre Nachfolge, wie sie mal gesagt hat, von vorne zu steuern, darüber habe ich am Abend vor dieser Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele gesprochen.
Gut, ihr blieb jetzt vor allem nach dem Hamburg-Ergebnis kaum etwas anderes übrig, als diese Wahlen zum neuen Parteivorsitzenden vorzuziehen. Der Druck vor Hamburg war schon relativ groß auf sie und die Wahl gestern in Hamburg hat noch das ihre dazu getan. Wir haben auch aus vielen Interviews gehört, ich erinnere nur an das Interview des Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, Herr Günther, der gesagt hat, die CDU wäre in einer Irrfahrt und da muss man dann auch handeln.
Inwieweit Hamburg da eine Rolle spielt, darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Auf jeden Fall würde ich erstmal nochmal auf diesen Zeitplan zu sprechen kommen und darauf blicken. War es überhaupt realistisch, dass man ohne Rumoren in der Partei so ein langfristiges Ziel machen kann, dass man erst Ende des Jahres dann wirklich sich auf einen neuen Vorsitz festlegt?
Und das war auf der einen Seite klar, dass das schwierig werden würde. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein vorgezogener Termin auch mit enormen Schwierigkeiten verbunden. Man muss sich vorstellen, dass der neue Parteivorsitzende oder vielleicht auch eine Vorsitzende D, kann ja auch noch sein, dass eine Frau ihren Hut in den Ring wirft. Man muss sich vorstellen, dass der neue Vorsitzende dann 1,5 Jahre mit einer Kanzlerin, die ständig im Rampenlicht ist, dann zu zusammen. Die CDU führt, auch wenn die Kanzlerin natürlich nicht mehr Parteivorsitzende ist. Aber das ist ja etwas, was man aus der Ära Kramp-Karrenbauer gelernt hat, wie schwierig es ist, sowas eben nicht in einer Hand zu haben. Und im Prinzip wäre die Zeit ja dann nochmal genauso lang, wie es bei Frau Kramp-Karrenbauer gewesen ist. Also durchaus eine Herausforderung, würde ich sagen.
Das heißt, eine Gefahr, dass derjenige, im Moment sind es eben nur Männer, dass derjenige dann auch wiederum hinter der Kanzlerin zurückbleibt?
Natürlich, in 1,5 Jahren kann viel passieren. Das haben wir ja an Frau Kramp-Karrenbauer gesehen, in welche Fettnäpfchen man treten kann, welche unverhofften Dinge kommen kann, die einem die Dinge aus dem Ruder laufen. In 1,5 Jahren passiert wahnsinnig viel. Und da kann man sich auch verstolpern als neuer Parteivorsitzender, ohne Frage.
Dass es jetzt so schnell geht, das heißt ja auch, dass jetzt die möglichen Kandidaten schnell reagieren müssen. Friedrich Merz, der sich ja schon ins Gespräch gebracht hat, hat für morgen Vormittag zu einem Termin eingeladen, wo er möglicherweise dann eben auch seine Kandidatur bekannt geben wird. Glauben Sie, das ist jetzt so ein Wettlaufen um die besten Startpositionen?
Nun, alle Kandidaten sind ja heute aufgefordert worden, ihren Hut in den Ring zu werfen. Herr Röttgen hat das ja schon letzte Woche gemacht. Herr Merz wird es aller Voraussicht nach morgen früh tun. Und nun müssen auch Armin Laschet und Jens Spahn aus der Deckung kommen und hier Farbe bekennen. Vielleicht gibt es noch jemanden, der seinen Hut in den Ring wirft. Aber das wird jetzt alles in den nächsten Tagen passieren. Und dann ist natürlich die Gretchenfrage, wie soll das Ganze abgehen? Wir haben heute ja schon im Laufe des Tages gehört, dass es kein Team geben wird, also keine Teamlösung, auch keine Formation. Sehr schöner Begriff übrigens, wie ich heute gelernt habe, dass es so etwas nicht geben wird. Insofern scheint es ja erstmal auf eine Kampfabstimmung hinauszulaufen.
Was dann wiederum die Gefahr birgt, dass es innerparteilich ja auch zu Kämpfen kommt und wahrscheinlich schwierig wird, dass sich dann am Ende die Partei hinter einem versammelt, oder?
Ja, Kämpfe sind ja an sich erstmal nichts Verwerfliches. Sich inhaltlich auseinanderzusetzen, ist ja letztendlich der Kern der Demokratie.
Das Aber sehen Sie die Gefahr, dass es dann eben auch nicht ein Kandidat schafft, wirklich am Ende sozusagen die Integrationsfigur zu sein und dass es dann Grabenkämpfe auch weiterhin geben könnte, auch über den April hinaus?
Ja, natürlich. Also das haben wir auch bei Frau Kramp-Karrenbauer gesehen. Da haben ja auch alle gesagt, wir stehen der neuen Parteivorsitzenden zur Seite und dem ist eben nicht so gewesen. Und sowas kann sich natürlich wiederholen. Ich meine, wir haben es hier mit großen Egos zu tun. Jeder möchte gewinnen. Das zeigt es ja auch schon, dass man eben nicht bereit ist zu sagen, man sucht nach einer Teamlösung. Das wird die große Gefahr sein, ganz klar.
Wenn wir nochmal auf die bisherige Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer blicken und auf diesen Prozess, sie wollte ja von vorne das Verfahren steuern. War es richtig so, wie sie das gemacht hat mit diesen Zweiergesprächen, dass sie jeweils die Kandidaten, die möglichen Kandidaten eingeladen hat und dann im Grunde diesen Prozess auf diese Weise steuern wollte? War das das richtige Verfahren?
Ach, dass man Gespräche führt, glaube ich, ist immer gut. Ich glaube, das Verfahren an sich ist noch gar nicht ganz ausgegoren, ne? Also wie man jetzt vielleicht von möglichen 4 Kandidaten auf 2 Kandidaten kommt oder ob man alle 4 Kandidaten am Sonderparteitag gegeneinander ins Rennen gehen lässt. Ich glaube, das ist alles noch unausgegoren. Ich denke, die Gespräche waren sicherlich kein Fehler. Ob sie jetzt groß weitergeführt haben, sei dahingestellt.
Und wie wahrscheinlich ist es aus Ihrer Sicht, dass derjenige, der dann die Partei führt, die CDU führt, auch als nächster Kanzlerkandidat für die Union ins Rennen geht?
Ich denke, maßgeblich wird sein, wie derjenige im nächsten halben, dreiviertel Jahr die CDU führt, wie er sich positioniert, wie es ihm gelingt, die unterschiedlichen Flügel der Partei wieder in Gespräche, in konstruktive Diskussionen zu bringen. Wenn ihm das wirklich gelingen sollte, hat er eine gute Position für eine Kanzlerkandidatur, mit der auch die CSU zufrieden ist. Wenn es diesem Kandidaten nicht gelingt, dem neuen Parteivorsitzenden nicht gelingt, die Partei geordnet wieder nach vorne blicken zu lassen und die zentralen Themen zu diskutieren, gibt es ja immer noch einen Kandidaten, der sich dann ins Spiel bringen könnte, nämlich der CSU-Vorsitzende.
Und für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Ich beobachte, dass Markus Söder ein kluges Spiel spielt. Er sagt immer, die CSU ist auch da, nichts geht ohne die CSU, lässt die CDU jetzt hier ihren Zeitplan abarbeiten und wartet einfach auf sein, wie man neudeutsch so schön sagt, Window of Opportunity.
Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele, sie ist Professorin an der Hertie School of Governance. Vor dieser Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Dass Städte abgeriegelt werden, die Straßen menschenleer, das öffentliche Leben auf ein Minimum reduziert, das sind so Eindrücke, die wir bisher aus China kannten, seit dem Ausbruch des Coronavirus. Doch jetzt ist auch in Italien die Zahl der Infizierten sprunghaft angestiegen und deshalb werden auch dort ganze Ortschaften und Regionen zu Quarantänezonen. Das hat schon jetzt massive Auswirkungen auf die Wirtschaft im Land, unter anderem in der Tourismusbranche. Aus Italien berichtet Jörg Seiselberg.
Fabrizio Pesci ist derzeit per Handy schwer zu erreichen. Häufig ist besetzt, das Telefon ist für den Betreiber eines kleinen Hotels derzeit das wichtigste Instrument, um Kontakt zur Außenwelt zu halten. Denn der 57-Jährige wohnt in Codogno, mitten in der sogenannten roten Zone in der Lombardei, die die Regierung wegen mehrerer Coronavirus-Infektionen seit Samstag abriegelt. Derzeit hat Fabrizio, außer zu telefonieren, wenig zu tun. Unser Tag läuft ruhig ab. Gestern bin ich raus, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Ich habe andere getroffen, aber natürlich Distanz gehalten. Einige waren mit Atemmasken unterwegs, andere ohne. Ich würde sagen, wir sind alle relativ gelassen. Codogno ist der Ort, in dem der erste in Italien bekannte Coronavirus-Patient im Krankenhaus liegt und dort vor mehr als einer Woche in der Notaufnahme möglicherweise andere Menschen unwissentlich angesteckt hat, weil die Ärzte zu diesem Zeitpunkt sein hohes Fieber noch als Grippe interpretierten. Fabrizio, der Hotelbesitzer in Codogno, findet es nachvollziehbar, dass die Regierung angesichts der Coronavirus-Fälle seinen Heimatort unter Quarantäne gestellt hat und bis zum 1. März niemand mehr aus der 16.000 Einwohnerstadt raus und in sie rein darf. Gleichzeitig sagt Fabrizio, hier ist seit Samstag jeder gewerbliche, industrielle und handwerkliche Betrieb geschlossen. Daher sitzen wir alle zu Hause und warten auf Neuigkeiten. Wir wünschen uns, dass dies alles schnell vorbeigeht. Gesundheitlich geht es Fabrizio gut. Sorge bereitet ihm aber die Versorgung mit Lebensmitteln. Die Regionalregierung in Mailand betonte heute erneut, dass die Versorgung gesichert sei. Fabrizio aber schildert, in Codogno gebe es Probleme. Im Moment ist die Situation so, dass wir darauf warten, dass in den Supermärkten Nachschub kommt. Der erste Ansturm am Wochenende hat dafür gesorgt, dass die Bestände erschöpft sind. Ich hoffe, dass schnell etwas kommt, weil unsere Lebensmittelvorräte zur Neige gehen. Im 10 Kilometer von Codogno entfernten Caselle Landi gab es heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ums Leben gekommen ist ein 88 Jahre alter Mann, der auch wegen anderer Gesundheitsprobleme in Behandlung war. Außerdem an in der Nähe von Codogno starben ein 84 Jahre alter Patient in Bergamo und ein 80-jähriger Mann in Mailand. Auch diese Menschen waren nicht nur mit dem Coronavirus infiziert, sondern litten nach Angaben der Gesundheitsbehörden ebenfalls unter anderen Krankheiten. Die Zahl der Coronavirus-Infektionsfälle in Italien ist im Laufe des Tages ebenfalls gestiegen. Am Nachmittag waren nach Angaben des Zivilschutzes knapp 230 Betroffene registriert. In den Regionen Lombardei und Venetien, in denen es die meisten Infektionen gibt, ist das öffentliche Leben eingeschränkt durch die Maßnahmen, die eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern sollen. Universitäten, Schulen und Kindertagesstätten sind seit heute geschlossen, ebenso beispielsweise Museen und Kinos. Öffentliche Veranstaltungen sind bis zum 1. März untersagt. Der italienische Fußballverband hat angesichts der Krisensituation beantragt, die Spiele der ersten Liga am kommenden Wochenende ohne Zuschauer auszutragen.
Ja, und während bisher also aus der Ferne berichtet wurde, über China, tausende Kilometer entfernt, da liegt zwischen Deutschland und Italien nur die Alpen oder ein paar Alpenpässe. Und insgesamt sind die Verflechtungen mit Italien natürlich deutlich enger als mit China. Das ruft die deutsche Bundesregierung auf den Plan. Angela Tesch.
Die Epidemie ist in Europa angekommen, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Man müsse damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreitet. Er blicke mit Sorge auf die Entwicklung in Norditalien, wo sich inzwischen über 160 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Das verändere auch die Einschätzung für die deutschen Behörden. Der Minister sieht das deutsche Gesundheitswesen gut vorbereitet. Ärzte und Pflegekräfte würden jedes Jahr Grippewellen bewältigen, die das System vor vergleichbare Herausforderungen stellen. Es bleibe in Deutschland zunächst bei den angewandten Maßnahmen, Corona-Fälle zu identifizieren, die erkrankten Menschen zu isolieren und zu behandeln. Die zuständigen Behörden seien im ständigen Austausch. Das gelte auch für die Absprachen innerhalb Europas. Spahn trifft sich morgen mit seinem italienischen Amtskollegen in Rom. Nationale Alleingänge seien keine Option. Das Virus mache an Grenzen nicht Halt. Der Minister betont, dass der Staat alles tue, um die Bürger zu schützen. Jeder Einzelne könne dabei seinen Beitrag leisten durch regelmäßiges Händewaschen, Grippe- oder Pneumokokkenimpfungen.
Und auch in China gibt es weiter massive Auswirkungen durch das Coronavirus. So wurde jetzt entschieden, dass der Nationale Volkskongress verschoben wird.
Es ist das erste Mal seit dem Ende der Kulturrevolution, dass der Volkskongress nicht planmäßig stattfindet. Eigentlich beginnt die Jahrestagung des Volkskongresses am 5. März und dauert dann etwa 2 Wochen. Ein neuer Termin wurde bislang nicht genannt. Die Entscheidung ist keine Überraschung. Bereits vergangene Woche wurde angekündigt, dass eine Verschiebung wahrscheinlich sei. Zur Begründung hieß es, unter den Abgeordneten im Nationalen Volkskongress seien viele, die an vorderster Front gegen die Coronavirus-Epidemie im ganzen Land kämpften. Das habe derzeit oberste Priorität, schrieb die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Der Volkskongress ist eines der wichtigsten politischen Ereignisse des Jahres in China. In der Regel besteht der Nationale Volkskongress aus rund 3000 Mitgliedern und ist damit das größte Parlament der Welt. Kritiker nennen es auch das größte Scheinparlament der Welt, weil die Abgeordneten in der Regel all das absegnen, was ihnen vorgelegt wird. Parallel dazu tagt auch die Konsultativkonferenz in Peking mit ebenfalls 3000 Mitgliedern. Seit mehr als 10 Tagen gibt es in Peking eine Zwangsquarantäne für alle, die von außen kommen und die Stadt betreten. Auch wenn die Vorschriften jetzt etwas gelockert wurden, hätten sie theoretisch für die meisten Abgeordneten gegolten. China möchte sich vermutlich auch die Bilder sparen, die um die Welt gehen würden, wenn insgesamt 6000 Delegierte aus ganz China in die Hauptstadt kommen und dann mit Schutzmasken in die große Halle des Volkes in Peking marschieren.
Informationen von unserem Korrespondenten in Peking, Axel Dorloff. Und wir haben weitere Informationen in Kürze. Bei seiner Indienreise hat US-Präsident Trump heute unter anderem das berühmte Taj Mahal besucht. Zuvor gab es einen großen Auftritt zusammen mit Indiens Premierminister Narendra Modi.
Im größten Cricketstadion der Welt in der westindischen Stadt Ahmedabad wurde Trump von rund 100.000 Menschen mit großem Jubel begrüßt. Der US-Präsident, der bei seiner ersten Indienreise von seiner Frau Melania, seiner Tochter Ivanka und einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet wurde, bezeichnete Indien als ein Wunder der Demokratie und lobte die so wörtlich großartigen Leistungen von Premierminister Narendra Modi. Trump kündigte einen Waffendeal mit einem Umfang von 3 Milliarden US-Dollar an. Der Vertrag für den Kauf von US-Kampfhubschraubern soll während des 2-tägigen Besuchs unterzeichnet werden. Ursprünglich hatten beide Seiten gehofft, ein begrenztes Handelsabkommen schließen zu können. Doch die Verhandlungen sind festgefahren. Modis Regierung hält an Handelsbarrieren zum Schutz der eigenen Wirtschaft fest und setzte zuletzt auf eine Erhöhung von Zöllen für US-Produkte. Am Nachmittag reiste Trump weiter nach Agra für einen Besuch des extra herausgeputzten Taj Mahals. An den Straßen, an denen der Konvoi des Staatsgastes entlangfuhr, wurden in den vergangenen Wochen hohe Mauern errichtet, damit der US-Präsident nur die Sehenswürdigkeiten, die Indien zu bieten hat, zu Gesicht bekommt. Die Armut in den vielen Slums an den Rändern der Millionenstädte sollten Trump wohl erspart werden. Morgen wird der US-Präsident in Delhi erwartet.
Der Bericht von Bernd Muschborowska. Wie frei kann man hierzulande Kritik an der chinesischen Staatsführung formulieren, zum Beispiel in der Kunst? Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong wirft Deutschland vor, einzuknicken vor China, gerade mit Blick auf die Berlinale. Informationen von Birgit Eger.
In dieser Woche erscheint ein neues Buch von Joshua Wong. Deshalb gibt der 23-jährige Demokratieaktivist gerade ein Interview nach dem anderen. Seine Mission, auf die politische Lage in Hongkong aufmerksam zu machen. Zurzeit demonstrieren nur noch sehr wenige Menschen regelmäßig für demokratische Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Trotzdem plädiert Joshua Wong dafür, das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Der zunehmende Einfluss der Volksrepublik, das ist sein großes Thema. Selbst kulturelle Ereignisse wie die Berlinale stehen seiner Meinung nach unter dem politischen und wirtschaftlichen Druck der Regierung in Peking. Weil die Jury des Filmfestivals den neuen Film des China-kritischen Künstlers Ai Weiwei nicht zugelassen hat, wirft Joshua Wong Deutschland jetzt Zensur vor. Politische Zensur gibt es auf der ganzen Welt, nicht nur in China oder in Nordkorea, auch in Ländern mit demokratischen Systemen. Besonders, weil die Leute gegenüber China einen Kotau machen. Vor allem deutsche Firmen sollten aufhören, Waffen an die Bereitschaftspolizei in Hongkong zu exportieren. Es ist Zeit, dass die Menschen in der ganzen Welt lernen, wie man mit der aufstrebenden Supermacht umgehen soll. Ich meine damit, dass China, dass die Menschenrechte nicht respektiert.
that do not respect on human rights.
Joshua Wang wird oft als das Gesicht der Demokratiebewegung in Hongkong bezeichnet. Schon als 14-jähriger Schüler hatte er sich gegen den ideologischen Einfluss der kommunistischen Regierung im Schulunterricht stark gemacht. International bekannt wurde er 2014 als Wortführer der sogenannten Regenschirmproteste. Die forderten damals mehr Mitbestimmungsrechte. Zurzeit arbeitet Joshua Wang als Generalsekretär für die von ihm gegründete Partei Demosisto.
Und wir blicken an die Börse. Auch dort spielte das Coronavirus heute eine Rolle.
Der DAX mehr als 4% im Minus. So etwas kommt nicht alle Tage vor. Viele Anleger gehen in Deckung wegen der unaufhaltsamen Ausbreitung des Coronavirus. Es werden immer mehr Verdachtsfälle und Tote außerhalb Chinas gemeldet. In Norditalien etwa sind am Wochenende ganze Ortschaften abgeriegelt worden. Der Karneval in Venedig abgesagt. Erste Verdachtsfälle gibt es in Kuwait, Bahrain und Afghanistan. Und auch im Iran breitet sich das Virus immer weiter aus. Die Meldungen aus allen Teilen der Welt zeigen vor allem eines, wie eng verflochten die weltweiten Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mittlerweile geworden sind. Wenn Fabriken stillstehen, wenn dringend benötigte Teile für die Produktion nicht geliefert werden können, wenn Touristen ausbleiben, auch das ist ja ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, und wenn all das über einen längeren Zeitraum hin anhält, dann hat das Folgen. Im DAX gehen die Kursverluste zu Wochenbeginn quer durch alle Branchen. Lufthansa-Aktien brechen regelrecht ein, sie sind fast 9% im Minus, aber auch Autoaktien und Finanztitel werden in großem Stile verkauft. Im Gegenzug sind als sicher geltende Anlageformen gefragt, wie beispielsweise Gold oder wie deutsche Staatsanleihen. Der DAX steht zu Handelsschluss bei 13.035 Punkten. Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es noch neue Rekordstände an der Börse. Davon ist zurzeit nichts zu spüren.
Der heutige Tag an der Börse, zusammengefasst von Claudia Werle. Mächtig und gefürchtet war Harvey Weinstein in der Filmbranche. Jetzt ist der frühere Hollywood-Mogul in seinem Prozess um Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung schuldig gesprochen worden. Es drohen 5 bis 29 Jahre Gefängnis. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
Staatsanwalt Cyrus Vance hat deutliche Worte. Weinstein ist ein bösartiger, serieller, sexueller Verbrecher. Er nutzte seine Macht, um seinen Opfern zu drohen, sie zu vergewaltigen, zu erniedrigen und zum Schweigen zu bringen. Nach dem Urteil der Jury ist eins bereits sicher. Der ehemalige Filmproduzent wird ins Gefängnis müssen. Die 12 Geschworenen in diesem Prozess sahen es als erwiesen an, dass Weinstein eine ehemalige Assistentin sexuell genötigt hat. Auf dieses Vergehen stehen mindestens 5 Jahre Gefängnis, im schlimmsten Fall sogar 25 Jahre. Auch im Fall der Vergewaltigung einer Schauspielerin sieht die Jury Weinstein als schuldig. Staatsanwalt Vance vor dem Gerichtsgebäude. Es ist Vergewaltigung, auch wenn es keine körperlichen Beweise gibt, auch wenn es lange Zeit zurückliegt. Im Jahr 2013 soll Weinstein die Schauspielerin Jessica Mann in einem New Yorker Hotelzimmer vergewaltigt haben. Für diesen minderschweren Fall der Vergewaltigung könnten Weinstein bis zu 4 Jahre Haft drohen. Insgesamt hatten mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im aufsehenerregenden New Yorker Prozess ging es jedoch nur um diese 2 Vorwürfe. Weinstein hatte beide abgestritten. Seine Verteidiger hatten stets behauptet, alles sei im gegenseitigen Einvernehmen geschehen. Das Urteil der Jury kam schneller als erwartet. Noch am Freitag hatten die 12 Laien erklärt, sie hingen in mehreren Punkten der Anklage fest. Ein Signal dafür, wie schwer die Beurteilung von Harvey Weinsteins mutmaßlichen Vergehen für die Jury war. Das Strafmaß für den Verurteilten will der Richter am 11. März verkünden. Eine frühere Anklägerin Jennifer Rogers erklärte jedoch im Fernsehsender CNN:
Well, it means prison time for Harvey Weinstein.
Es heißt Gefängniszeit für Harvey Weinstein. Allerdings ist eine lebenslange Haftstrafe für den ehemaligen Hollywood-Produzenten vom Tisch. Die Jury sprach den Angeklagten von den 3 schwerwiegenderen Vorwürfen frei. Dabei ging es 2-mal um sogenannte räuberische sexuelle Erpressung und eine schwere Vergewaltigung. Das Urteil wird als Meilenstein in der MeToo-Bewegung gewertet. Diese Bewegung gegen sexuellen Machtmissbrauch ist vor 3 Jahren durch den Fall Weinstein angestoßen worden. In Los Angeles wartet bereits ein weiterer Prozess auf den Verurteilten.
Antje Passenheim berichtete, 23.44 Uhr ist es. Die US-Justiz will den WikiLeaks-Gründer Julian Assange wegen Spionagevorwürfen vor Gericht bringen. Daran wird viel gesetzt. Gerade geht es um die Auslieferung von Großbritannien in die USA. Und darum ging es heute ganz konkret für die US-Regierung vor einem Gericht in London. Ein Anwalt der US-Regierung stellte Assange dort als, Zitat, gewöhnlichen Kriminellen dar, der mit seiner Veröffentlichung von Geheimnissen viele Menschenleben riskiert habe. Der Beschuldigte sei kein Verfechter der Redefreiheit und Assanges Anwalt sagte daraufhin, dieser sei Opfer einer Kriegserklärung der Washingtoner Regierung an Journalisten.
Es regnete vor dem Woolwich Crown Court, dem Gericht im Osten Londons, das über eine Auslieferung Julian Assange an die USA entscheiden muss. Mehrere hundert Demonstranten protestierten friedlich für eine Freilassung des WikiLeaks-Gründers. Sie hielten Plakate hoch mit der Aufschrift »Don't shoot the messenger«, »Schießt nicht auf den Überbringer von Nachrichten«. Oder auf einem anderen Schild war der Vorschlag zu lesen, »Verhaftet die Kriegsverbrecher, aber lasst Assange frei«. Ein Demonstrant trug wie Jesus ein Kreuz, versehen mit der Aufschrift »Die Wahrheit wird sich durchsetzen«. Diese Woche und in einem zweiten Teil ab dem 18. Mai prüft das Gericht in London, ob das Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und den USA eine Überstellung Julian Assanges an die US-Justiz erlaubt. In diesem Abkommen heißt es unter anderem, dass bei politischen Vergehen eine Auslieferung nicht in Frage kommt. Aber der Rechtsvertreter der US-Justiz, James Lewis, bestritt heute am ersten Tag, dass es sich um eine politische Tat handele. Journalismus sei keine Entschuldigung dafür, Gesetze zu brechen. Auch nach britischem Recht würde Assange bestraft werden. Dass ihm in den USA 175 Jahre Haft drohten, sei völlig übertrieben. Die Anwälte Julian Assange werden morgen vor Gericht auftreten und ihre Sicht der Dinge darlegen. Danach handele es sich sehr wohl um einen politischen Prozess. Die Publikationen von WikiLeaks hätten die US-Außenpolitik bloßgestellt. Deswegen solle an Assange jetzt ein Exempel statuiert werden. Im Gericht erschien Julian Assange im grauen Anzug, beantwortete Fragen nach seinem Namen klar und deutlich und wirkte gefasst und aufmerksam. Assanges Vater war im Gefängnis von Yanis Varoufakis begleitet worden, dem ehemaligen griechischen Finanzminister.
I came here to visit my great friend and fighter for press freedom.
Ich besuche meinen großartigen Freund und Vorkämpfer für die Pressefreiheit. Er tut das für euch Leute. Ihr steht als Nächster auf Donald Trumps Abschussliste.
Because you are on Donald Trump's hit list next.
Die Beobachter des Verfahrens sind sich darin einig, dass der Fall, wie immer das Gericht entscheidet, in die Berufung gehen wird. Damit wird auch die Haftzeit Julian Assanges unweigerlich weiter verlängert. Denn eine Kaution zu hinterlegen ist nicht mehr möglich. Assange hatte 2012 gegen die Auflagen verstoßen und sich damals in der Botschaft Ecuadors einem juristischen Verfahren entzogen.
Unser Korrespondent Friedbert Meurer berichtete. Mit dem Besuch einer Berufsausbildungsstätte setzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier morgen seine Kenia-Reise fort. Dort sollen mit deutscher Unterstützung Ausbildungsplätze für Industriemechatronik geschaffen werden. Heute hat Steinmeier bei einem Treffen mit Präsident Kenyatta die Anstrengungen Kenias in der Korruptionsbekämpfung gewürdigt. Gudula Geuter begleitet für uns diesen Staatsbesuch.
21 Salutschüsse stehen Staatsoberhäuptern auf Staatsbesuch zu. Frank-Walter Steinmeier ist der Erste, dem sie zuteil werden können. Und das, obwohl Deutschland das erste Land war, das Kenia nach der Unabhängigkeit 1963 anerkannt hat.
In einem Wort, dieser Besuch war überfällig.
Kenia ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Ostafrika. Und auch das Interesse Uhuru Kenyattas, des Staatspräsidenten, gilt Deutschland als Wirtschaftspartner und als regionales Kraftzentrum, gerade nach dem Brexit.
She becomes an important partner.
Deutschland wird für uns ein wichtiger Partner für Handel und Investitionen, nicht nur im Verhältnis von Deutschland und Kenia, sondern auch von Kenia und der Europäischen Union. Der Bundespräsident will auch mit dieser vierten Afrika-Reise auf positive Entwicklungen aufmerksam machen. Ein Engagement der deutschen Wirtschaft unterbleibe häufig aus Unwissenheit, mutmaßt er.
Häufig werden Hindernisse vermutet, die entweder so gar nicht mehr bestehen oder an denen mindestens gearbeitet wird.
Und wo viel zu tun bleibt. Bei der Ausbildung, gerade der qualifizierten beruflichen Bildung, wo Deutschland fürs duale System auch in Kenia wirbt und unterstützt. Und bei der Korruptionsbekämpfung, auf die er, Frank-Walter Steinmeier, von deutschen Wirtschaftsvertretern angesprochen werde. Im Lob gegenüber Staatspräsident Kenyatta mag auch Mahnung liegen.
Hier ist entscheidend wichtig, dass der Präsident eben in seinen Anmerkungen auch noch mal kundgetan hat, dass dieses zu den Prioritäten der kenianischen politischen Führung gehört.
Am Rand eines Treffens mit dem Bundespräsidenten hatten auch Vertreter der Zivilgesellschaft vor den vielen Formen der Korruption gewarnt, zu der auch Handelspartner beitragen könnten. Wie die Partnerschaft mit Kenia insgesamt voranschreitet, dürfte auch von der inneren Entwicklung abhängen. Steinmeiers Besuch fällt in eine Zeit, in der Uhuru Kenyatta in seiner zweiten und letzten Amtszeit offensiv auf die Opposition zugeht. Es sei eine entscheidende Zeit des Wandels für Kenia, urteilt die politische Analystin Nanjala Nyabola. Es gibt viele Unsicherheiten, Überbleibsel der letzten Wahlen. Der Versöhnungsprozess müsse hier ansetzen. Was das für Kenias Zukunft bedeutet, ist unsicher. Bundespräsident Steinmeier widmet sich in den kommenden beiden Tagen konkreten Projekten wie dem Artenschutz und der beruflichen Bildung.
Sie hören den Deutschlandfunk und wir blicken dann an diesem späten Abend noch auf den fröhlichen Teil dieses Rosenmontags in den Karnevalshochburgen am Rhein. Da fanden heute die traditionellen Umzüge statt, Höhepunkt des Straßenkarnevals.
Die Domspitzen geknickt, dicke Tränen kullern die Wangen der schwarzen Kölner Domfigur hinunter, die vor sich ein knallrotes Herz trägt. Unser Herz schlägt für Hanau, steht in kölscher Sprache darauf. Der erste Wagen des diesjährigen Kölner Rosenmontagszuges, des größten im Lande, war ein Zeichen der Solidarität und Anteilnahme für den Anschlag von Hanau.
Ja, man sollte es auf jeden Fall nicht vergessen, ne, so schnell. Ist ja heutzutage, geht ja schnell, dass es aus dem Sinn ist, ne, nach ein paar Tagen.
Also wir haben es schon gesehen und haben auch drüber gesprochen.
Ganz wichtig, ja, ja. Ich habe auch gehört, dass auch in Düsseldorf, in Bonn, überall haben sie einen extra Wagen noch reingenommen wegen Hanau. Ganz wichtig, da mal ein Zeichen zu setzen nochmal. Ne?
Auch in Düsseldorf, dessen Zug immer als politischer, als bissiger gilt, wurde die Tat thematisiert. Auf einem Wagen war ein hochroter Kopf mit geöffnetem Mund zu sehen, aus dem eine Pistole mit der Aufschrift Rassismus ragte. Aus Worten werden Taten, war da zu lesen. Daneben standen die auf rassistische Gewalttaten verweisenden Schlagworte NSU, Walter Lübcke, Halle und eben Hanau.
Ich war erstaunt, wie schnell Sachen doch noch umgesetzt werden können, also wie aktuell der Zug jedes Jahr doch ist.
An politischen Themen mangelte es mal wieder nicht. US-Präsident Donald Trump als Horrorclown, der die kleine Greta Thunberg fixierte, zuckelte ebenfalls durch die Kölner Innenstadt wie Verkehrsminister Andreas Scheuer, der mit einem E-Scooter auf die Nase flog. In Mainz zeigte ein Motivwagen die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Outfit von Bundeskanzlerin Angela Merkel, das ihr allerdings viel zu groß war. Mit einem Stoppschild hielt sie zudem ein Zwerg auf, der die Thüringer CDU darstellte. Erstmals war auch die AfD im Kölner Rosenmontagszug Thema. Bislang wollten die Karnevalisten der rechtspopulistischen Partei keine Bühne bieten. Doch nun, so das Festkomitee, gelte es, ein Zeichen zu setzen. So zeigte man den Thüringer AfD-Chef Höcke als Dackel, der hinter Hass und Hetze Würstchen hinterherhechelte. Dazu passt auch das Motto der kommenden Session. Aus dem Kölschen übersetzt heißt es, nur zusammen sind wir der Karneval, was sich auch politisch interpretieren lässt. Dessen Präsentation bildete den Schlusspunkt eines Zuges, an dem nicht nur in Köln, sondern auch in Düsseldorf oder Mainz Hunderttausende den Karnevalswagen zujubelten. Das Wetter war zwar allerorts trüb, teilweise regnete es, doch die Jecken ließen sich die Stimmung nicht vermiesen und wurden auch sonst fündig.
Schokolade, Süßigkeiten, Gummibärchen, Brezeln, Blumen. Schokolade wird, glaube ich, am meisten geschmissen.
Eindrücke von den Rosenmontagsumzügen von Moritz Küpper. Und wir kommen noch zur Presseschau und Pia Behme.
Die Zeitungen kommentieren die Maßnahme gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland und Europa. Dazu schreibt die Badische Zeitung aus Freiburg: Man werde verhältnismäßig reagieren, sagt Gesundheitsminister Spahn. Doch was das heißt, ist alles andere als klar. Wäre es verhältnismäßig, auch in Deutschland ganze Orte unter Quarantäne zu stellen?
Die Grenzen in Europa sollen jedenfalls vorerst offen bleiben. Kommt das Virus hierher, bleibt jedem nur, was das Ministerium schon per Anzeige empfiehlt: Hände waschen, in die Armbeuge husten und Menschenansammlungen meiden. Süddeutsche Zeitung hält fest, an Landesgrenzen lässt sich das Virus nicht mehr aufhalten. Natürlich ist es nicht immer falsch und auch nicht zwingend menschenverachtend, Menschen mit einer möglichen Infektionskrankheit zu isolieren, damit sie niemand anderen anstecken. Quarantäne aber darf keine Strafe und vor allem nicht das einzige Mittel sein. Entscheidend werden in den kommenden Wochen deshalb andere Dinge sein. Da ist das dringend zu schaffende Bewusstsein, dass das neue Coronavirus jetzt sehr unvermittelt überall auftreten kann. Niemand muss deshalb in Panik geraten. Es geht vielmehr darum, sich zu informieren, das eigene Verhalten anzupassen und die Vorkehrungen zu treffen. Die Kieler Nachrichten betonen, bei aller berechtigten Sorge sollte man sich bewusst machen, bisher verlaufen mehr als 80% der Erkrankungen mild. Das Ziel muss deshalb sein, die vorgeschädigten und meist älteren Erkrankten schnell zu erkennen und sie optimal zu behandeln. Kommentiert wird auch die Personaldebatte der CDU. Sie will auf einem Sonderparteitag am 25. April einen neuen Vorsitzenden wählen. Dazu fragen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe: Aber ob das die Lösung aller Probleme ist? Zweifel sind angebracht. Keiner der vier Kandidaten, die als Vorsitzende im Gespräch sind, überzeugt. Keiner kann mit einer breiten Unterstützung rechnen. Ein Autoritätsproblem haben alle vier vom ersten Tag an. Auch inhaltlich hört man von den vier potenziellen Parteichefs wenig. Die Stuttgarter Zeitung sieht es so: Was muss die CDU tun? Natürlich muss sie das Machtvakuum an der Spitze beenden. Nur gilt es, die richtige Reihenfolge zu beachten. Zu glauben, dass es genügt, das Schaufenster mit einem attraktiven Kopf zu bestücken, während noch völlig unklar ist, was genau im Laden verkauft werden soll, liefe auf eine Veralberung der Wähler hinaus. Die Union braucht im Kern eine Debatte über Konzepte und Politikansätze. Ist der Kurs klar, kann der Kapitän bestimmt werden. Die Mitteldeutsche Zeitung kritisiert: Die CDU steht derzeit nicht für Miteinander, sondern für Gegeneinander. Nicht für Kompromisssuche, sondern für Dominanzgehabe. Für die Partei, die sich stets als Hort der Stabilität verstanden hat, ist das brandgefährlich. Die CDU befindet sich nicht nur in einer Führungskrise, sie steht vor einem Existenzproblem.
Der Blick in die Zeitungen von morgen. Vielen Dank, Pia Behme, für diese Presseschau. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald.